So, dass ich auch Power habe. Habe ich jetzt Power? Schon, oder? Grüß euch, ihr Lieben. Ist schön, mal wieder hier zu sein. Ja, mit so einem Bau, das ist eine spannende Geschichte, gell? Aber der Matthias Schenk macht sich ja wohl ganz gut. Der gehört ja auch zu meinen Nymphenburger Schäfchen, gell? Den haben wir euch ausgeliehen, sozusagen. Habt ihr noch ein bisschen Energie für eine Predigt? Ja? Weißt du, ein bisschen? Ja, freilich, ja, logisch. Klar, ich werde mich sehr bemühen, es interessant zu machen. Ich habe hier schon ein Utensil mitgebracht. Weiß jemand, was das ist? Bevor ich's? Fahne. Nee, Fahne. Und welche? Kannst du es auch schon sehen? Nein, ihr seid toll. Jetzt schaut es einmal her. Das ist die Deutschlandfahne. Und kann sich jemand vorstellen, warum ich die heute mitgebracht habe? Olympia, ihr seid gut drauf, ja, sehr gut informiert. Jetzt muss ich mal schauen, da ist sogar, glaube ich, ein Loch, wo man das rein hält. Die? Nein, das hält nicht, aber vielleicht ein bisschen so. So hält's. Genau, gestern haben die Paralympics begonnen in Sochi. Das ist ja eine spannende Geschichte überhaupt, was da jetzt in Sochi sich abspielt. Und es war ganz interessant, der Präsident der Paralympics hat es ja schön in seine Rede eingebunden, die ganze Problematik, und hat da ein paar feine Hinweise gegeben. Aber es ist interessant, Olympia gibt es schon seit fast 4000 Jahren. Im zweiten Jahrtausend vor Christus gab es schon die ersten Olympischen Spiele. Und es gibt ein Sportlertext in der Bibel, nämlich, fällt euch da was ein? Der Paulus, genau, der hat einen Sportlertext geschrieben. Jetzt muss ich mal meine Brille aufsetzen. Und zwar, wer mitlesen möchte, in 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, ab Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Es ist interessant, wie ich es eben gerade schon erwähnt habe, dass auch schon zur Zeit des Apostels Paulus der Sport eine ganz große Rolle gespielt hat. Und wenn wir unser gesellschaftliches Leben anschauen, ich war jetzt vor 10 Tagen mal im Fanshop vom FC Bayern, um für meine kleine Nichte ein Mini-Trikot mit Fußballhose zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es nicht richtig passt, kann ich es dann umtauschen. Ja, freilich, aber kommen Sie bloß nicht am Samstag vorbei, weil da ist wieder Spiel. Also ihr kennt ja München, wenn in München die Bayern spielen, dann ist in der Stadt High Life. Und der Sport ist jetzt auch schon quasi ein Wirtschaftsfaktor geworden. Das sind ja astronomische Summen, wenn die Fußballer da Millionen kriegen. Da kann unser einer gar nicht mehr, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Und so ähnlich müssen wir uns das wahrscheinlich vorstellen zur Zeit des Paulus. Da gab es nämlich auch schon die Olympischen Spiele. Und wie gesagt, im zweiten Jahrtausend vor Christus hat es schon angefangen mit Olympischen Spielen. Ihr wisst wahrscheinlich alle, wo Olympia liegt. In Griechenland, auf der Halbinsel Peloponnes. 776 vor Christus hat man dort die ersten Siegerlisten wieder ausgegraben von damals, und die hat man dann rekonstruiert. Und etwa 1000 Jahre später bei Ausgrabungen ist dann der Hain von Olympia wieder ausgegraben worden. Und man hat sogar, und es gilt bis heute, diesen 4-Jahres-Zeitraum, in dem die Olympischen Spiele stattfanden, hat man Olympiade genannt. Und das ist eigentlich heute noch so. Damals waren die Spiele nicht nur Sportereignisse, sondern auch ein wichtiges Götterfest zu Ehren des Gottvaters Zeus. Und wenn die Athleten eingezogen sind ins Stadion, gab es einen feierlichen Gottesdienst. Und schon damals haben sie den Olympischen Eid gesprochen und sich verpflichtet, die Spiele nach den Regeln und in aller Fairness durchzuführen. Und darauf bezieht sich jetzt wahrscheinlich der Paulus hier, indem er dieses Bild aus dem Sport nimmt. Und er sagt was ganz Interessantes: Nur alle laufen auf der Kampfbahn, aber nur einer kriegt den Siegespreis. Und da bezieht er sich wahrscheinlich darauf, dass es damals noch keine Gold-, Silber-, Bronzemedaille gegeben hat, sondern es gab nur einen Ersten. Und jeder, der nicht Erster war, der musste auf ganz geheimen Pfaden wieder in seine Heimat zurück, weil das also eine ganz schimpfliche Geschichte war, wenn man als Sportler zurückkam und da nicht Erster war bei Olympia. Also der musste sich dann wieder zurückschleichen. Und so schreibt hier der Paulus, nur einer kann den Sieg erringen. Und er verwendet hier dieses Bild aus dem Sport, und das können wir eigentlich auch ganz gut übertragen. Sportler müssen trainieren, das heißt, man muss sich üben. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, sich geistlich zu üben, zu studieren. Haben wir ja gerade gehört in dem Lied, Bibel lesen, und dann wächst man. Es gehört eine bestimmte Lebensweise dazu. Er schreibt ja hier, ich bezähme meinen Leib, ich verzichte auf gewisse Dinge, und die Sportler verzichten auf Sachen, weil sie gut sein wollen im Sport. Die ganze Doping-Diskussion, weiß nicht, ob es das damals auch schon gegeben hat, vielleicht irgendwelche Mittelchen. Auf jeden Fall, wer einen Sportler kennt oder vielleicht macht jemand von euch Sport, könnte ja sein, würde ich euch schon zutrauen. Das ist also ganz, du machst Sport? Hey, was machst du? Was machst du für einen Sport? Eine kleine Ente, okay. Also das ist ganz ausgefieselt mit der Ernährung und so. Und manchmal habe ich auch so, und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu uns, weil einer der Vorteile am Adventistsein ist ja dieses ganzheitliche Bild, dass wir Ernährung, Gesundheit, alles noch mit in Einklang bringen wollen. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht ist die Gemeinde auch so eine Art Fitnessstudio. Jeder muss sich anstrengen, und es ist ja auch positiv. Jeder gibt sein Bestes. Der Paulus sagt hier, strengt euch an, lauft, gebt euer Bestes. Er schreibt sogar noch, ich kämpfe mit der Faust, wie die Faustkämpfer. Die waren ja damals sehr berühmt, obwohl das ein ziemlich brutaler Sport war, weil es gerade für die Faustkämpfer ganz wenig Regeln gegeben hat. Aber wie gesagt, die Gemeinde als Fitnessstudio, das wäre vielleicht so ein Bild, was man hier nehmen könnte. Und wenn wir unsere Kirche anschauen, so haben wir auch einiges an Leistungen aufzuweisen. Wir haben immer sehr viel Wert auf Bildung gelegt zum Beispiel. Wir haben fast 8000 Schulen weltweit, wenn man es zusammenrechnet. Wir haben einige prominente Leute in unseren Reihen. Ich denke jetzt also Politiker weltweit, die halbe Regierung in Papua-Neuguinea zum Beispiel ist in der Adventgemeinde. Das ist also ganz spannend. Wir haben, den kennen wir wahrscheinlich auch, Herbert Blomstedt, berühmten Dirigenten. Wir haben den Dr. Carson, der eine weltberühmte Kapazität ist. Und wir haben sogar berühmte Sportler in unseren Reihen. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Abel Kirui, ein Kenianer, der beim Marathonlauf in London die Silbermedaille gewonnen hat. Witzigerweise hat er dann eine andere Athletin noch kennengelernt, die Priska Jebtu. Die ist sogar noch besser, die hält den Weltrekord im Marathon, und er hat sie während des Trainingscamps dann öfter mal in seine Kirche zum Gottesdienst eingeladen, sodass die Priska jetzt auch zur Adventgemeinde gehört. Also das sind alles ziemlich hochkarätige Leute. Auf der anderen Seite, wenn wir uns überlegen, so Gemeinde als Fitnessstudio mit viel Anstrengung, ihr seid jetzt auch wieder in einer anstrengenden Phase mit eurem Bau, und man muss da ganz schön was leisten und ganz schön was tun, und das macht man ja auch gern für die Gemeinde. Aber wenn wir ehrlich sind, sieht es doch manchmal in unserem ganz normalen alltäglichen Leben ein bisschen anders aus. Und wir fühlen uns da oft nicht so stark und leistungsfähig und so, ich gebe mein Bestes, weil es eben einfach oft gar nicht mehr geht. Und das Spannende für mich war, dass derselbe Paulus, der hier geschrieben hat, ich streng mich an, ich laufe, ich will Erster sein, ich gebe mein Bestes, der hatte diese Probleme auch. Und wahrscheinlich kennt ihr auch diesen Text in Römer 7, wo er eigentlich einen ganz anderen Text noch schreibt, Römer 7 ab Vers 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun noch nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also er sagt hier, ich möchte zwar Bestleistungen schaffen, ich möchte mich anstrengen, aber oft merke ich, ich schaff's nicht. Und da habe ich ein interessantes Erlebnis gehabt im Mai 2002. Ich war gerade unterwegs in der U-Bahn, U3, nach einem anstrengenden Tag, habe gedacht, so, jetzt nur noch ein bisschen U-Bahn, dann bist du daheim. Und in München war natürlich wieder was los, U-Bahn voll, lauter Leute in Trikots mit Rucksäcken. Und ihr wisst, wenn jemand einen Rucksack hat, dann ist er doppelt so breit, dann hast du überhaupt keinen Platz mehr. Also es war recht nervig, ich stand da so eingezwängt. Bei der nächsten Station sind dann etliche ausgestiegen, wurde es ein bisschen lockerer. Und dann sagt eine junge Dame zu einem von diesen Trikotträgern, sag mal, hast deiner Mama schon von deiner Goldmedaille erzählt? Er sagt, ja, ich habe gerade angerufen und die hat sich gefreut und so. Und so im Laufe der Fahrt bin ich dann neben diesen Goldmedaillengewinner zu sitzen gekommen und habe ihn gefragt, ja, haben Sie jetzt wirklich eine Goldmedaille gekriegt und wo denn? Ja, und hat sich herausgestellt, es waren Sommerspiele in der Disziplin des Kraulens. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist schon was. Normalerweise kann man nicht so einfach neben dem Goldmedaillengewinner sitzen, weil da ist der riesen Presserummel. Und dann hat sich herausgestellt, dann habe ich mich auch an die Plakate erinnert, dass diese Sportereignisse, dass das die Special Olympics waren, die vor 2 Jahren in München stattgefunden haben, mit großem Bahnhof. Bundespräsident Gauck war da zur Eröffnung. Und die Special Olympics sind jetzt noch mal ein bisschen was anderes als die Paralympics. Die Paralympics sind für körperbehinderte Sportler und die Special Olympics wurden gegründet 1968 von Rosemary hier ist ihre Tochter, Eunice Shriver Kennedy, der Schwester von John F. Kennedy, weil sie eine behinderte Tochter hatte. Und diese Spiele sind für geistig behinderte Sportler. Das heißt, sie haben es wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer. Und es ist eigentlich, verlangt noch ein bisschen größeren Respekt, denke ich, wenn solche Sportler dann wirklich ihr Bestes geben und Höchstleistungen vollbringen. Und manchmal denke ich, das passt eigentlich ganz gut, dieses Bild. Im Grunde passt es für uns auch. Wir sind eigentlich alle keine so Hochleistungssportler, wie es der Paulus hier schreibt. Ich würde mich eigentlich mehr so in die Kategorie behinderter Sportler einordnen. Denn wir haben so viele Unzulänglichkeiten in unserem Leben, so viele Schwächen. Und oft ist es auch so, dass wir das Gefühl haben, Mensch, ich pack's nicht mehr. Und jeder, der mal ernstlich auf die Nase gefallen ist, gesundheitlich, oder der weiß, was ein Burnout ist, der kann sich das vorstellen. Und wie oft sagen wir zum Herrn, Herr, ich pack's eigentlich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe so viele Lasten, ich weiß nicht, wie ich Beruf, Familie, Gemeinde, was alles so auf mich zukommt, noch unter einen Hut bringen soll. Oder ich pflege einen Angehörigen zu Hause, ich weiß nicht mehr, wie ich schaffen soll. Ich habe eine schwere Krankheit, ich habe keine Ahnung, wie ich damit fertig werden soll. Ich bekomme jetzt momentan fast jeden Tag eine Mail über eine Schwester, die sehr schwer erkrankt ist. aus einer unserer Gemeinden und da gibt es dann jeden Tag die Nachrichten. Erst war sie im künstlichen Koma und wie sie dann langsam aufgewacht ist und so. Und ich muss sagen, sie hat ein solches Gottvertrauen und auch noch einen solchen Humor bei der Sache, bei diesen lebensbedrohlichen Ereignissen, dass ich wirklich nur sagen kann, das ist fantastisch, wie man in der Situation immer noch so viel Lebensmut haben kann und so viel Gottvertrauen, dass man sagt, es geht doch irgendwie weiter. Und genau diese Situation, die hatte der Paulus auch. Einerseits hat er geschrieben, strengt euch an, ich bin wie ein Sportler, gebt euer Bestes. Andererseits haben wir es gerade gesehen, sagt der Mensch, eigentlich schaffe ich es gar nicht. Ich bemühe mich zwar, aber ich kriege es nicht hin. Und es gibt noch einen weiteren sehr spannenden Text von Paulus. Und ich denke, der ist uns auch sehr nahe. Wenn wir mal lesen, 2. Korinther 12. Ab Vers 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das ist wieder einer dieser fantastischen Texte, wo die Werte so total umgekehrt werden, wie wir es eigentlich oft auch von Jesus kennen, dass so unsere Wertmaßstäbe total umgedreht werden und dass es eigentlich völlig unlogisch ist, dass er schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann ist der Herr da, der mir die Kraft gibt. Und das Spannende ist, Paulus war selbst behindert und er schreibt hier von dieser Behinderung. Man vermutet, dass es ein Augenleiden war. Auf jeden Fall war es eine Behinderung, die ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Und insofern passt es natürlich sehr gut rein in dieses Bild und eigentlich auch eher zu den Paralympics als zu den Olympischen Spielen mit den großen Leistungen. Und ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Das heißt, es sind eigentlich drei Beispiele. Ein sehr schönes Buch und das ist auch mein Predigtthema. Am Ende der Kraft beginnt ein neuer Weg. Und ich denke, das haben viele erfahren und vielleicht auch einige von euch. Diese Schwäche, dieses Nicht-mehr-Können, dieses dem Herrn sagen müssen, Herr, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt mach du. Das ist eine ganz neue Art von Leben und das ist auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Und dieses Buch hier, Am Ende der Kraft beginnt ein neuer Weg, hat mir sehr geholfen, als ich in meiner Burnout-Situation war, ist von einer norwegischen Pastorin geschrieben, die selbst Burnout hinter sich hatte und die diese ganze Problematik beschreibt. Und das ist so ihre Quintessenz, am Ende der Kraft beginnt ein neuer Weg. Und es gibt zwei sehr prominente Leute, die es auch in ihrem Leben erfahren haben. Und ich denke, die Namen sind euch auch bekannt. Und sie waren sogar mal gemeinsam in einer Sendung. Das muss letztes oder vorletztes Jahr in der Jahresrückblicksendung gewesen sein. Einmal Filippe Pozzo di Borgo, ist verfilmt worden, ganz berühmt, ziemlich beste Freunde. Genialer Film, wenn ihr die DVD mal kriegen könnt, dann schaut es euch unbedingt an. Ziemlich beste Freunde, ein behinderter Adliger, Filippe Pozzo di Borgo aus Frankreich, der hat eine ziemlich große Nummer bei Moët & Chandon, sehr viel Geld, sehr viel Einfluss, hat einen tollen Sport gehabt, nämlich Gleitschirmfliegen und als er 42 war, ist er mit seinem Gleitschirm abgestürzt und sein Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt, weil er dann als Tetraplegiker weiterleben musste. Und Tetraplegiker bedeutet, man sitzt nicht nur im Rollstuhl, sondern man kann gar nichts mehr bewegen. Und er braucht also für jede Situation, man kann nicht mehr selber essen, also überhaupt nichts mehr. Und für jede Situation braucht er Hilfe. Und dieser Film ist deshalb so schön. Es ist also eine wahre Begebenheit. Er hat in einem Sträfling, der einen Job gesucht hat und der sich bei ihm vorgestellt hat und so ein bisschen so einen speziellen Witz hatte und wo er sich gedacht hat, Mensch, der könnte mich vielleicht ein bisschen aufheitern. Die beiden sind ganz große Freunde geworden und er hat ihn wirklich auch wieder mit seinem Witz und mit seiner speziellen Art wieder Lebensmut gegeben. Sehr schön. Ich habe das Buch auch gelesen. Der Felipe Pozzo di Borgo hat auch seine Biografie niedergeschrieben, wie es ihm gegangen ist mit dieser Krankheit und wie er das gepackt hat, dann trotzdem weiterzuleben. Hochinteressantes Buch, ist übrigens auch gläubig, fand ich also sehr spannend. Den zweiten kennt ihr vielleicht noch besser, die Begebenheit, das ist Samuel Koch, der bei Wetten, dass, 2012 war es, glaube ich auch, bei Wetten, dass diesen schlimmen Sturz hatte, junger Mann. Auch Leistungssportler, war eigentlich super top, fit und gut drauf, ist auch auf diese Weise zum Tetraplegiker geworden. Und diese beiden haben sich getroffen in der Fernsehsendung und haben sich auf Anhieb gleich gut verstanden und gut unterhalten, weil sie natürlich sehr gut mitfühlen konnten mit den Erfahrungen des anderen. Und für mich war es sehr spannend zu lesen, wie es einem solchen Menschen geht, mit so einer schwierigen Lebenssituation, mit so einer Behinderung. Und ich denke, wir haben alle schwierige Lebenssituationen erlebt. Und zum Glück geht es uns nicht so schlecht wie diesem jungen Mann hier. Aber ich denke, der eine oder andere kann es auch nachvollziehen, wie das ist, wenn man sagt, ich kann nicht mehr und Herr, jetzt musst du alles machen. Und vielleicht ein paar Zitate aus diesem Buch. Wie hält man das aus? Diese Frage prägt nach meinem Unfall fast jedes Gespräch. Samuel, wie hält man das aus? Von 100 auf 0 ausgebremst zu werden. Radikal alles zu verlieren, was dein Leben bisher ausgemacht hat. Wie hält man das aus, seinen Körper, für den man früher jeden Tag neu dankbar war, plötzlich gar nicht mehr zu regieren? Wie hält man das aus, wenn man nicht mehr gehen, nicht mehr stehen, nicht mehr alleine leben kann? Ich halte es gar nicht aus, möchte ich manchmal herausschreien. Ich will wieder gehen können, ich will wieder turnen können, Sand unter meinen Füßen spüren, jemanden umarmen, einen Spaziergang machen, mich ins Gras legen und die Hände hinter dem Kopf verschränken. Und dann sinniert er so ein bisschen drüber, ob es nicht vielleicht besser wäre, blind zu sein und sich wenigstens bewegen zu können, aber das kann man wahrscheinlich nicht eine Behinderung gegen die andere aufwiegen. Und er beschreibt dann so, wie es ihm gegangen ist und wie das auch seinen Glauben beeinflusst hat. Und der Samuel Koch ist ein sehr gläubiger Baptist und seine Familie, da ist er zum Glück sehr gut eingebettet. Die sind alle überzeugte Christen und bauen ihn sehr gut auf, helfen ihm sehr gut. Und er schreibt da hier, früher bin ich oft wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Gott auf mich aufpasst und dass mir schon nichts Schlimmes passieren würde. Inzwischen ist mir klar geworden, dass die Sache so nicht läuft. Jeden Tag geschehen Leuten schlimme Sachen. Jeden Tag gibt es allein in Deutschland 5 neue Querschnittsgelähmte. Und Gott verhindert das nicht. Vielleicht verfolgt er damit sogar ein bestimmtes Ziel. Vielleicht stimmt es auch, was in der Bibel steht. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das verstehe ich so, dass Gott auch aus schlechten Ereignissen letztlich etwas Gutes machen kann. Wie das bei mir aussehen soll, weiß ich allerdings noch nicht. Ich bin immer noch mit Gott darüber im Gespräch und ich habe noch keine richtig zu Ende gedachten Antworten auf die Frage nach dem Warum oder besser wozu. Parallel dazu beginnt auch eine weitere Sichtweise in mir zu wachsen. Irgendwann habe ich gesagt, mein Körper ist futsch und ich kann damit im Moment nichts mehr anfangen. Und deshalb gebe ich ihn ab. Hier, Gott, hast du meinen Körper, meinen Geist. Ich habe keinen Plan mehr, aber du hoffentlich schon. Mach damit, was du willst. Und am liebsten sofort. Woher ich die Kraft für meinen täglichen Kampf nehme, wurde ich im Januar 2012 in einem Gottesdienst in Hannover gefragt. Ich antwortete, dass ich das gar nicht so genau sagen kann. Rückblickend weiß ich gar nicht, wie ich das alles überstanden habe. Aber Gott gibt Kraft für jeden einzelnen Tag. Und vielleicht muss ich auch genauer hinsehen, um Gott zu entdecken. Wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und er schreibt noch etwas sehr Spannendes. Er hat sich überlegt, was bei ihm eigentlich jetzt noch da ist an Substanz. Wenn man sich nicht mehr bewegen kann, wenn man sein Leben nicht mehr alleine führen kann, wenn man gar nichts mehr selbst machen kann, dann fragt man sich schon, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich noch? Und er schreibt hier, ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was an mir eigentlich noch so ist wie früher, was meinen Kern und mein innerstes Wesen ausmacht. Eine Erfahrung, die sich durch große Teile meiner Jugendzeit zog, war, dass ich ganz oft gefragt wurde, wie schaffst du das eigentlich alles, was du machst? Wie kommst du zu deiner Ausstrahlung? Was ist dein Geheimnis? Und meine Antwort lautete dann ganz einfach, ich bete. Und genau das ist auch heute noch meine Antwort auf die Frage, auch wenn sie jetzt unter ganz anderem Vorzeichen erfolgt. Nach allem, was geschehen ist, sind nur noch ganz wenige Dinge in meinem Leben gleich geblieben. Und dieser Kernpunkt gehört dazu. Und er beschreibt drei Bereiche, die ihm wichtig geworden sind durch diese Erfahrung, nichts mehr selbst aus eigener Kraft schaffen zu können. Das ist einmal, dass man sich selbst neu definieren muss. Und das ist eigentlich bei jeder Problematik im Leben so. Es ist häufig so bei Burnout-Situationen oder wenn jemand seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil die Kräfte nicht mehr reichen. Er muss sich neu definieren. Er muss sich fragen, was ist es denn eigentlich, was mich ausmacht? Wenn es nicht mehr meine Leistung ist, wenn es nicht mehr mein Beruf ist, wenn es nicht mehr das ist, was ich schaffen kann, was ist noch da? Und dazu vielleicht eine kleine Erfahrung von meinem Mann. Als der so richtig tief in sein Burnout steckte vor etlichen Jahren und seine erste Therapiestunde hatte, da fragte ihn sein Therapeut als erstes, Herr Klingeberg, was wäre denn jetzt, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben könnten? Denken Sie doch mal drüber nach. Und das ist der schönste Beruf der Welt und das kann ich bestätigen, das merke ich jetzt, weil ich wieder in diesem Beruf arbeiten darf. Und es ist schon eine Frage. Was ist, wenn ich das, was ich tue, was mich ausmacht, was die Menschen an mir wahrnehmen, wenn ich das nicht mehr machen kann? Und mein Mann hat dann spontan geantwortet, ach, ziehe ich gleich an Tegernsee und mach's mir schön. Also das war, zum Glück sind seine Kräfte wieder da, zumindest zum großen Teil, und er darf weiterarbeiten. Aber das ist schon eine Frage, wenn es was gibt in deinem Leben, wo du so dran hängst, was dich ausmacht, was du so voller Freude auch ausübst, was wäre, wenn du das nicht mehr machen kannst? Das heißt, in solchen Situationen muss man erstens mal sich selbst neu definieren. Zum Zweiten schreibt er, dass er andere Menschen anders erlebt hat als sonst. Dass ganz viele gekommen sind, ihm E-Mails geschrieben haben, ihm geholfen haben, von denen er das nicht erwartet hat, dass er auf der anderen Seite natürlich auch Freunde, von denen er gedacht hat, das sind meine besten Freunde, dass sie sich nicht mehr gekümmert haben um ihn. Also es definiert sich die Beziehung zu anderen Menschen neu. Das ist auch übrigens sehr spannend in der Burnout-Situation, wenn man das mal so weitererzählt, dann erlebt man ganz oft, dass andere sich auch outen und sagen, du, stell dir vor, das hatte ich auch schon vor 10 Jahren oder ich kenne die Situation auch, und oft sind es sogar junge Leute, die auch schon mit dieser Problematik zu kämpfen haben. Also der zweite Punkt ist, man erlebt andere Menschen neu und das ist natürlich auch eine Chance. Und der dritte und eigentlich wichtigste Punkt ist, man erlebt den lieben Gott nochmal ganz neu. Und das, was der Samuel Koch hier schreibt, das, was in meinem Leben gleich geblieben ist, was noch so ist wie früher, ich bete, ich kann diesen Draht haben, ich weiß, da gibt es jemand, der sich um mich kümmert. Und wenn so selber gar nichts geht und wenn es sogar Situationen gibt, in denen man nicht mehr beten kann und auch nicht mehr in den Gottesdienst kommen kann, dann ist es das, was bleibt, ich erfahre Gott neu, wenn ich ganz unten bin. Und das ist eigentlich dann auch wieder die Erfahrung, die uns aufbaut und die wir mitnehmen dürfen. Und das finde ich so spannend an dem Paulus, dass er das offensichtlich auch erlebt hat, dass er erst schreibt, ich streng mich an. Und das kann man ja auch so stehen lassen. Und das ist auch eine tolle Sache, wenn man sein Bestes gibt, wenn viele Dinge gelingen, wenn man Erfolg haben darf. Das ist ja eigentlich auch so gedacht vom lieben Gott, dass wir Erfolg haben dürfen und dass unser Leben gelingt. Aber er schreibt auch, ich kann das eigentlich gar nicht schaffen, was ich eigentlich machen möchte. Und dann schreibt er, und das finde ich eigentlich am schönsten für uns auch zum Mitnehmen, dann schreibt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das habe ich erlebt, weil dann Gott umso stärker ist. Und ich möchte euch einen Text nochmal mitgeben zum Schluss. Ich denke, den kennt ihr alle auswendig. Ich vermute es zumindest. Das ist auch mein Tauftext. Jesaja 41, Vers 10. Und nehmt den doch bitte für euch ganz persönlich mit nach Hause. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen.
Darf ich einladen, mit mir das Lied 172 aus der Quelle zu singen?
Ja, Herr, wir danken dir, dass wir in dir geborgen sind, dass wir in dir Ruhe haben dürfen und dass wir alles dir überlassen dürfen, besonders in Situationen, wo wir nicht mehr können, wo es nicht mehr geht, wo wir nur noch sagen können, Herr, kümmere du dich um mich. Und wir danken dir für diesen wunderbaren Text von Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weil du, Herr, dann mit uns bist und weil du uns die Kräfte schenkst. Und ich bitte dich auch, dass du mit jedem Einzelnen hier bist, auch heute an diesem Sabbat, dass jeder gesegnet nach Hause gehen darf und dass du diese Gemeinde segnest, auch alle weiteren Vorhaben und dass du mit uns bist. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.